23. April 1968, Dienstag. Eben noch war sie für sich. Der abendliche Himmel von gestern, mit breitem Pinsel zugewischt, war nachgeschlichen in die letzten Bilder vor dem Aufwachen. Der Traum blieb im aufklärenden Bewusstsein hängen wie ein Schutz. Als sei sie nach langer Zeit zum ersten Mal wieder aufgestanden. War niemand, ein Feld aus Erinnerung, die fremde Gräser wachsen ließ. Gewitterhimmel über der Baltischen See, den Geruch von Gras nach dem Regen. Wenige Blicke auf den Hudson noch und im Gegenlicht würde das Gefühl der Zeit rascher laufen, darin sie, Gesine, Mrs. Crespal, Angestellte, eine vierstellige Zifferngruppe unterm Telefonamt 753, nicht hier, Stadtmitte, noch nicht. Es gab Aufschübe. War noch eine Weile ich, Gesine, ich, Marie, wir, das Kind und ich und die Stimmen aus dem Traum. Allmählich zerfiel die filzige Empfindung des Schlafens zu trockenem Pulver. Zwar benommen konnte sie Vergnügen zeigen. Marie hatte sich das Haar so hoch und hart in einen Strang geschnürt, er stand eine Weile steil. Die Rollen trennten uns, wie eine Elfjährige der Älteren Tee einschenkt. Wie Gesine sich zusammensucht zu Mrs. Crespal, gespiegelt in dem prüfenden Blick des Kindes. Meine Mutter, 35 Jahre alt, das eine graue Haar inmitten der dunklen findet sie nicht. Verkleidet für ein Büro, ausgerüstet für einen Tag außerhalb, unkenntlicher geworden. Wie ein schulmürrisches Kind vorfreudig von Schreibpflichten redet, damit die andere leichter unter die Leute gehen kann als Erwerbsperson. Noch einmal Maries besorgtes, schlafweiches, ausländisches Gesicht im Türspalt. Allein. Durfte noch eine Weile dahintreiben, auf festen Routen zwar, von Feld zu Feld pünktlich in der Zeit voran, jedoch für sich. Das war sie, die versprach dem Zeitungenmann einen guten Morgen und dass sie ihn nie belästigen wird mit mehr als diesem. Verwandtschaft aus Bekanntschaft, der er ist. Fast war sie enttäuscht, als sie unter der Straße sich wiederfand unter Fremden auf der Expressseite des Bahnsteigs und erleichtert, als das Liebespaar von gestern doch noch die abgewetzten Stufen hinauflief, beide ungeübt, einander nicht sicher, voneinander getrennt im davonschießenden Zug. Zwängte doch die New York Times unterm Arm hervor, gutes Wetter über Nordvietnam, 151 Bombereinsätze. Sie war es. Die ließ sich im Gedränge unter dem Times Square einem Bahnpolizisten so dicht an die Schuhspitzen schieben, dass er um ein weniges zur Seite trat, fast grüßend. Sie ging voran durch die schwankenden Türlöcher im Pendlerzug zum Bahnhof Grand Central, nicht wegen der 3 Sekunden Gewinn, sondern um auf etwas Fahrendem zu gehen. Sie suchte die Schaufenster ab in den Ladenstraßen, zufrieden mit der Entbehrlichkeit der Waren. An den Fahrkartenschaltern noch einmal an die Fluchtmöglichkeiten denken, das war sie. Doch auf der Lexington Avenue, sie ruhte sich aus in der Genossenschaft der vielfältigen Passanten, an den kleinstädtischen Ziegelbauten inmitten der Hochhäuser, dem immer wieder gesehenen Pizzabäcker, der ihr den umfänglichen Fladen entgegenhielt wie einen Gruß. Das niedrige Versteck für Männer, der Holztisch mit dem Frühstücksbier dicht am Fenster, sie hat es abermals gesehen, sie wollte es abermals nicht noch verstehen. Sie suchte zwischen den vielfenstrigen Fassaden nach dem Himmel über der Stadt und richtig schwankten die Simse im Wolkenzug. Wenige Schritte noch und der Spaziergang durch die täglich unverhoffte Stadt war vorüber. Die durch das marmorne Bankfoyer gespült wurde, aus dem Pulk herausgesogen, in den dünneren und in die hintere Fahrstuhlgasse, das war nicht sie und war Mrs. Crespal, Angestellte des Hauses seit 4 Jahren, Fremdsprachensekretärin ehemals, 4. und 11. Stock, jetzt versetzt in den 16. Stock, gewiss entbehrlich, vorläufig und befristet eingebaut in den Betrieb des Unternehmens. Wie geht es Ihnen, wird sie vielmals gefragt auf der Reise nach oben in der geschlossenen Kabine und sie wird antworten, wie geht es Ihnen, mit lächelnd verzogenen, fast dünnen Lippen, die Augenwinkel unbewegt. Das ist eine andere. Das ist unsere Deutsche, das ist unsere Dänin. Sie ist nicht verheiratet, sie ist zu haben. Sie ist verheiratet, sie ist verwitwet, verlobt, wurde bei Wes in der 3. Avenue gesehen mit einem Typ aus Kansas, nein, Nebraska. Sie hat ein Kind in Pflege, nein, 2, es ist im Gegenteil ihr eigenes. Gisein, sie ist witzig, sie könnte sagen, sie würde mein Dorf nicht finden auf der Landkarte und ich musste es erst noch hinauftun. Jedoch sagt sie, geboren bin ich in Jericho, das ist in Mecklenburg. Jericho, sieht größer aus als 1,64, sie hat etwas mit dem Sohn des Vizepräsidenten, kam nach 3 Jahren in den Turm der dick bepackten Kater, darf im Restaurant der Chefs essen, fährt mittags doch zu Sam in den Keller, das macht sie falsch. Richtig, und geht zurück in ihre alten Abteilungen und reißt nicht Brücken ab. Mit wem sie befreundet ist, dem hilft sie Kreditbriefe checken. Es muss an ihrer kommunistischen Vergangenheit liegen. Ein Spaß des Vizepräsidenten, der Rosny ist so. Sonderauftrag. Memos kriegt man nicht von ihr. Ihre Nummer steht nicht im Hausbuch. Gestern hat sie einen Erben aus Frankreich zum Essen geführt. Sie ist nichts als der Rosnys linke Hand. Sie hat ein Außenbüro mit Fenster nach draußen. Einen Safe hat die Bank ihr hingeschleppt. Miss Crespal. Nein, Mrs. Also doch zu haben. Personalbüro sagt nichts. Wer ist das? Eine vom 16. Stock, wo Männer hingehören. Wird nicht mehr lange dauern und sie sitzt in der Zweigstelle Milwaukee. $10,000 im Jahr. 11.000 eher. Crespal. Der Name klingt jüdisch. Keltisch. Um ein Ende zu machen, keiner kennt sie. Darauf könnte es den dick bepackten Katzen im 16. ankommen. Fazit: Unbekannt. Niemand getarnt, nicht kenntlich. Die Sonne, die durch die ungeschützten Fenster schlägt, holt sie noch einmal zurück. In dem weiträumigen Büro aus Technik und Wohnmöbeln sitzt heiße, halbhohe östliche Sonne, die den Dunst über den niedrigen Siedlungen von Long Island City anheizt, bis zur Farbe eines Meeres vor 17 Jahren. Da war sie einmal, hielt einen Sextanten gegen die Sonne. Das war sie einmal. Die Eingangsmappe für Crespal ist nicht dicker als an anderen Tagen, aber heute liegt zum ersten Mal ein Stück Zeitung darin. Es ist die Seite 12 aus der New York Times. Ein Artikel ist in freigebigen Schwüngen umrundet und in den Anzeigenraum daneben hat der Arbeitgeber sein »dringend« stempeln lassen. Er hat sich die Mühe genommen, den Namen de Rosny als Paraffe anzudeuten und wiederum scheint sie dem Krönchen eines Herzogs ähnlicher geworden. Memo. From CP to the Rosny Vice President. Re NYT, 23. April 1968, CSSR. Wegen der Behauptung, die Subventionspolitik in der Wirtschaft der CSSR folge einem beliebig angelegten Plan, verweise ich auf meine Analyse des 5-Jahres-Plans 1966 bis 1970, Registraturnummer DER193A22. Die für das Wirtschaftsjahr 1967-68 angegebene Subvention von 30 Milliarden Kronen ist bemerkenswert in der Nähe der tatsächlichen Summe, beträgt nach meinen Rechnungen jedoch nicht genau 15% des Netto-Nationaleinkommens, sondern etwas mehr. DER 193 CD 48. Das Rubelguthaben der CSSR bei der Sowjetunion von der NYT in Höhe von 10 Milliarden Kronen angenommen dürfte tatsächlich den nominellen Gegenwert von $16 Milliarden inzwischen überstiegen haben. Jedoch ist es nicht allein aus dem Mangel brauchbarer UdSSR-Produkte, sondern auch in der Hoffnung, Teile dieses Betrages eines Tages der Verfügungsgewalt des KAMKON entziehen zu können. DER 23 CF 1238. Die Reformpläne sind ausnehmend allgemein und verständlich dargestellt. Davon sind hier im Detail bekannt die Delegation der Verantwortung an die Produktionsbetriebe selbst und das Schema für die abgestufte Entziehung der Subventionen. Wünschenswert wären genauere Informationen über den Abbau der Steuerbegünstigungen für mit Verlust arbeitende Betriebe. Dieselbe Quelle wie die vorige ist nicht geeignet. Wenn Funktionäre der Regierung in der CSSR, einem Organ wie der New York Times, nicht nur die personalpolitischen Kämpfe im Hintergrund der Reformdiskussion mitteilen, sondern obendrein die Rückkehr des Landes in den Internationalen Währungsfonds und die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung als möglich andeuten, so könnten sie nicht nur für das bisher hier angenommene Ziel verfolgen, nämlich die Herstellung von Kreditgläubigkeit, sondern auch das andere, die Anhänger der Reformen im eigenen Lande zu exponieren. Wird darüber ausführlicher Bericht gewünscht? Verhandlungen über Anleihen von kapitalistischen Ländern werden hier zum ersten Mal im Druck erwähnt. Der Form halber versichere ich nochmals, dass die Indiskretion nicht von diesem Büro ausgeht. Jedoch dürfte das inoffizielle Eingeständnis nicht nur den Markt beleben wollen. Vergleiche vorigen Absatz. Beste Grüße, GC. Mein gutes Englisch, du Schriftsteller. Deins war es nicht, aber nicht solch Krüppeldeutsch. Dein Amerikanisch war so sehr Business, wie es ging, Gesine. Ich war bei Verstand, aber müde und nicht bei dir. Einen Absatz innerhalb des Berichts aus Prag hat der Arbeitgeber zusätzlich mit genüsslichen Ausrufszeichen versehen. Der ökonomische Gesundheitszustand der CSSR gleicht dem eines verletzten Mannes, der so vollgepumpt ist mit Morphium, dass er wahrscheinlich nicht nur dauerhaft abgestumpft bleibt, sondern sogar unfähig ist, dem Arzt zu sagen, wo es weh tut. DeRozny ist hier zu erkennen an seiner Anstreichung. Lange hat er sich hüten müssen vor dem genauen Blick nach unten. Hier ist ihm ein Augenblick Erholung geschenkt worden. Der Mann voll Morphium wird mit der Arbeitskraft CP womöglich ein neues Aktenzeichen einbringen. Danach an den senkrecht gegen die Sonne gestellten Jalousien versinkt der Tag bis in den Abend, bis zur langsamen Rückkehr an den Riverside Drive zu uns, wo wir wohnen. »So soll dein Mecklenburg sein?«, fragt Marie. Sie ist eigens aufgestanden von ihren Schularbeiten, stellt sich hinter den Stuhl der Mutter, bringt sogar ihre Wange in die Nähe, um wenigstens einen parallelen Blick zu haben. Es war nichts. Über dem Fluss treibt löchriger Nebel. Eine Lücke in dem immer noch erstaunlichen Laubgrün scheint einen verhangenen Binnensee zu öffnen und hinter ihm sieht die Erinnerung wieder und gern bläulichen Kiefernwald auf den Palisaden des anderen Ufers, die durch Baumkulissen wieder und wieder durchschaubare und verstellte Gegend von damals. »Na«, sagt Marie beruhigt und beruhigend wie zu einem scheuenden Pferd. Wo käme sie hin, wenn ihr New York samt Fluss und Ufer etwas anderes wäre oder nur vergleichbar? Ihr ist es unvergleichlich. Sie hat noch Zeit, hier zu leben.